Daniel Stelter, Coronomics, nach dem Corona-Schock, Neustart aus der Krise. Das neue Coronavirus hat im Frühjahr 2020 alles komplett durcheinandergewirbelt. Was gestern noch als normal erschien, war von einem auf den anderen Tag unmöglich. Freunde treffen, die Kinder in die Kita bringen, ins Büro gehen. Nachdem sich die erste Aufregung gelegt hatte, wurde vielen klar, diese Ausnahmesituation hat nicht nur private, sondern auch wirtschaftliche Folgen. Viele machten sich Sorgen um den eigenen Arbeitsplatz und darum, dass die Krise dem Bäcker an der Ecke oder dem Lieblingscafé finanziell das Genick brechen würde. Der Staat unterstützte Selbstständige und kleine Unternehmen mit Soforthilfen, aber es wurde schnell deutlich, dass dies nur ein erster Schritt war. Was tun wir, wenn wir plötzlich astronomische Arbeitslosenquoten haben? Müssen wir schon wieder die Banken retten, wie nach der Finanzkrise 2008? Wie viele Milliarden brauchen angeschlagene Großkonzerne? Und wer soll das alles bezahlen? Diese Fragen hat sich im April 2020, also mitten im Corona-Wahnsinn, auch der Ökonom Daniel Stelter gestellt. In diesen Blinks erklären wir seine Bestandsaufnahme der deutschen Wirtschaft und welche radikalen Lösungen er vorschlägt, um heil durch die Krise zu kommen. Blink Nummer 1. Die westliche Wirtschaft war schon vor der Corona-Krise schwer angeschlagen. Hast du Angst, dass uns diese Corona-Geschichte in eine fürchterliche Wirtschaftskrise reißt? In dem Fall übersiehst du etwas. Die Krise kommt, aber Corona ist nicht die Ursache, sondern nur ein Auslöser. Denn der Wirtschaft der westlichen Länder ging es vorher schon nicht gut. Eigentlich schien es im Jahr 2019 so, als ob alles ganz hervorragend liefe. Die deutsche Wirtschaft wuchs, die Zinsen waren niedrig und die Kapitalmärkte knackten mehrere Rekorde. Es sah so aus, als sei die Finanzkrise, die 2008 ihren Anfang genommen hatte, endlich überwunden. Leider trug der Schein. Denn hinter den Kulissen und von den Medien unbeachtet spielten sich mehrere Dinge ab, die deutlich zeigten, dass die Zeiten alles andere als rosig waren. Zum einen war da die Tatsache, dass sich die Wirtschaft weltweit und vor allem in Europa weniger schnell erholte als nach anderen Krisen. Italien hatte zum Beispiel Ende 2019 das gleiche Bruttoinlandsprodukt, kurz BIP, wie 2002. Das bedeutet, dass es in diesem Land, wie in vielen anderen, praktisch 20 Jahre lang kein Wirtschaftswachstum gab. Ein anderes kaum beachtetes Problem liegt darin, dass das Produktivitätswachstum trotz aggressiver Geldpolitik zurückging. Die Zentralbanken senkten die Leitzinsen und druckten frisches Geld, um die Wirtschaft nach der Krise wieder anzukurbeln. Viele Indikatoren deuteten auch darauf hin, dass es bergauf ging, doch das Produktivitätswachstum stagnierte. Diese Zahl, auch als Total Factor Productivity oder TFP bezeichnet, beschreibt, wie viel Arbeit und Kapital für eine bestimmte wirtschaftliche Leistung nötig sind. Das Wachstum des TFP lag in den 70er Jahren in Deutschland bei ungefähr 4% pro Jahr. Zwischen 2010 und 2019 betrug es nur noch durchschnittlich 0,7% jährlich. Die Wirtschaft hatte also quasi aufgehört, effizienter und produktiver zu werden. Und es gab noch eine weitere Entwicklung, die nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Gesellschaft bedroht. Die soziale Ungleichheit nahm in den meisten Ländern, darunter auch Deutschland, stetig zu. Die Armen wurden ärmer, die Reichen reicher. Deutschland und Frankreich griffen hier durch Umverteilung korrigierend ein. In den USA und Großbritannien sah das aber zum Beispiel ganz anders aus. Dadurch schwand nicht nur die Kaufkraft der ärmeren Bevölkerungsschichten, sondern es bildete sich auch der perfekte Nährboden für soziale Spannungen und populistische Politik im Stil von Donald Trump oder Boris Johnson. Das ist aber noch längst nicht alles. Das größte Problem bei all dem sind die stetig wachsenden Schulden. Blink Nummer 2. Vor allem Kredite und Leverage bereiteten der Wirtschaftskrise den Weg. Seit der Finanzkrise haben Staaten und Notenbanken das billige Geld wie am Fließband produziert. So erzeugten die Notenbanken künstliche Hochphasen an den Märkten, die allerdings in der Realwirtschaft nicht oder kaum abgebildet wurden. Die niedrigen Zinsen haben dazu beigetragen, dass die verschiedenen Beteiligten immer mehr Kredite aufnahmen. Das Grundproblem heißt Leverage, auf Deutsch so viel wie hebeln. Es bedeutet, dass der Ertrag bei Finanztransaktionen dadurch steigt, dass der Betrag erhöht wird, und zwar mit geborgtem Geld. Wenn du etwa auf eine Aktie 10% Gewinn erwartest und von deiner Bank einen Kredit zu 5% bekommst, ist es clever, einen möglichst hohen Kredit aufzunehmen und damit zu spekulieren. Wer es sich leisten kann, nimmt also so viel Kredit auf, wie er kann, um möglichst viel Gewinn zu machen. Das führt dazu, dass die Preise, zum Beispiel für Aktien, steigen und es dadurch so aussieht, als floriere die Wirtschaft. In Wirklichkeit bauen die Beteiligten so aber eine kartenhausartige Finanzparallelwelt auf. Alle nehmen wie wild Kredite auf und die Preise steigen weiter. Aggressive Hedgefonds arbeiten häufig mit 90% Fremdkapital. Es sind aber nicht nur die viel gescholtenen Heuschrecken, die mit diesem künstlich vergrößerten Spielraum spekulieren, sondern auch Unternehmen. Ihre Verschuldung hat sich in Deutschland von 2008 bis 2019 glatt verdoppelt. Es gibt sogar Zombie-Unternehmen, die ihre Kredite nur noch dadurch bedienen können, dass sie dafür weitere Kredite aufnehmen. Die realwirtschaftliche Leistung gerät dabei in eine Nebenrolle. Das ist kein großes Problem, solange die Zinsen niedrig und die Preise hoch bleiben. Das Rad aus Investitionen und Schulden dreht sich dann munter weiter. Wenn jedoch die Nachfrage zurückgeht, fängt das Kartenhaus an zu wackeln. Und wenn aufgrund einer weltweiten Epidemie plötzlich große Teile der Bevölkerung zu Hause bleiben und weniger konsumieren, passiert genau das. Die Nachfrage bricht ein. Die ersten Investoren oder Unternehmen können dann bald ihre Kredite nicht mehr bedienen. Das führt dazu, dass die Banken misstrauisch werden und ihre Kredite verteuern oder sie nicht mehr gewähren. Anleger erkennen das als erstes Zeichen einer Krise und versuchen möglichst schnell viel zu verkaufen. Die Preise für Aktien fallen und damit ist die Spirale nach unten in Gang gesetzt. Die ersten Zombie-Unternehmen melden Insolvenz an, die Arbeitslosigkeit beginnt zu steigen und schon sind wir mittendrin in der großen Krise. Die Krise wäre sicher auch ohne Corona gekommen. Wir wussten bisher nur noch nicht, wann. Blink Nummer 3. Das neue Coronavirus versetzte der deutschen Wirtschaft einen Schock. Die Corona-Krise ist also vermutlich der Auslöser einer ernsten Wirtschaftskrise. Und die Ausgangsbeschränkungen, die viele Länder eingeführt haben, um die Ausbreitung des neuartigen Virus einzuschränken, betrifft nicht nur die Nachfrage, sondern auch die Angebotsseite. Eines lässt sich jetzt schon voraussagen. Das Angebot wird im Verlauf der Epidemie nachlassen. Der Grund dafür ist, dass schon zu Beginn des Jahres viele Hersteller in China ihre Produktionsanlagen für mehrere Wochen komplett schlossen. Und das wiederum stellt deutsche Unternehmen vor große Herausforderungen. Autobauer und ihre Zulieferer sind zum Beispiel auf regelmäßigen Nachschub von Bauteilen aus China angewiesen. Wenn diese längere Zeit ausbleiben, geht in Deutschland das Angebot zurück. Die Nachfrage hingegen brach mit den Ausgangsbeschränkungen quasi von einem Tag auf den anderen ein. Abgesehen von einigen Hamsterkäufen in den ersten Tagen ging der Konsum so plötzlich und stark zurück wie nie zuvor. Restaurants und Geschäfte waren geschlossen. Flughäfen und Bahnhöfe verwandelten sich in gespenstisch leere Hallen. Die Verbraucher reagierten so verunsichert auf diese Situation, dass sie lieber vorsichtig bei ihren Ausgaben waren. Sie verschoben fast alle größeren Neuanschaffungen, wie ein Auto, eine Einbauküche oder gar eine Immobilie. Spätestens zu Beginn des Frühsommers 2020 steckten sehr viele Unternehmen bis zum Hals in finanziellen Problemen. Von Hotels über Friseurläden bis hin zu BMW oder Lufthansa. Überall brachen die Einnahmen ein, in vielen Fällen gingen sie sogar auf Null zurück. Das ist vor allem für die Firmen ein Problem, die hohe laufende Ausgaben haben. Lohnkosten, Steuern und Mieten müssen ja weiter bezahlt werden. Und auch Kredite wollen bedient werden. Aber mit welchen Einnahmen? Je höher hier die Eigenkapitalquote eines Unternehmens war, desto weniger brenzlig war die Situation. Für Privatleute stellte sich die Situation während der Ausgangsbeschränkungen ähnlich dar. Viele Menschen, zum Beispiel Kellner, Verkäuferinnen oder Kindergärtner, arbeiteten gar nicht mehr. Andere mussten ihre Kinder betreuen und deswegen ihre Arbeitsstunden reduzieren. Und zahllose Selbstständige, von der Tätowiererin bis zum Masseur, verdienten plötzlich überhaupt nichts mehr. Für Privatpersonen gilt das Gleiche wie für Unternehmen. Richtig brenzlig wird es, wenn sie größere Kredite bedienen müssen. Verdienstausfälle federn im Zweifelsfall die Sozialkassen ab, sodass sich die Leute zumindest etwas zum Essen kaufen und ihre Miete bezahlen können. Kredite werden davon allerdings nicht abgedeckt. Unternehmen und Privatpersonen haben also Probleme, ihre Kredite zu bedienen. Und damit sind wir im zuvor beschriebenen Krisenszenario gelandet. Blink Nummer 4. Ein temporäres künstliches Koma der Wirtschaft wäre eine wirksame Soforthilfe. Die Corona-Krise und die Ausgangsbeschränkungen waren für die Menschen und Betriebe in Deutschland ein Schock. Schnell wurde im Frühling 2020 klar, dass viele Unternehmen diesen Ausnahmezustand nur sehr kurze Zeit überstehen können und dass auch viele private Haushalte schnell an ihr finanzielles Limit kommen. Die deutsche Politik hat entschlossen und schnell auf die Corona-Krise reagiert. Im Vergleich zu anderen Ländern half Deutschland vor allem kleineren Betrieben und Selbstständigen rasch und unbürokratisch. Viele von ihnen hatten bereits in der zweiten Woche der Ausgangsbeschränkungen Geld vom Staat auf ihrem Konto. Diese Maßnahme war sinnvoll und kam bei der Bevölkerung gut an. Das, was die Regierung bis zum April 2020 getan hat, reicht aber längerfristig nicht aus. Und diese erste Rettungsmaßnahme ist nicht einmal besonders gerecht. Alle Selbstständigen haben zum Beispiel vom Bund und ihrem Land denselben Betrag erhalten. Dabei haben sie höchst unterschiedliche Ausgaben und Einnahmeausfälle. Ein Einzelhändler muss etwa Miete für sein Ladenlokal und eventuell noch bereits bestellte Waren bezahlen und hat während der Ausgangsbeschränkung überhaupt keine Einnahmen. Eine selbstständige IT-Beraterin hat hingegen vergleichsweise geringe laufende Ausgaben und macht ihren Job einfach vom Homeoffice aus weiter. Doch beide erhielten vom Staat dieselbe Unterstützung. Eine gerechtere und sinnvollere Alternative wäre es gewesen, die Wirtschaft in ein vorübergehendes künstliches Koma zu versetzen. Klingt verrückt, ist aber gar nicht so kompliziert. Im Prinzip läuft das folgendermaßen ab. Für eine bestimmte Zeit stellen wir alle Zahlungen ein. Löhne, Mieten, Kredite, Steuern. Wir stecken den Kopf in den Sand und tun so, als ob 2 oder 3 Monate nicht stattfinden. Es gibt keinen Umsatz, aber auch keine Verpflichtungen. Wenn zum Beispiel ein Schreinereibesitzer seine Miete nicht zahlt, ist das für den Besitzer des Gebäudes kein großes Problem, wenn auch er keine Steuern und Kredite bezahlen muss. Und am Ende dieser Monate legen wir einfach wieder los, als wäre nichts gewesen. Natürlich funktioniert das nicht zu 100%. Wir haben ja weiter Ausgaben, zum Beispiel für Nahrungsmittel. Wir sollten uns aber diesem Koma so weit wie möglich annähern. Blink Nummer 5. Es braucht radikale Maßnahmen, um die deutsche Wirtschaft wieder anzukurbeln. Unternehmen brauchen nach dem Corona-Schock dringend Hilfe, um wieder auf die Beine zu kommen. Eine wirksame Maßnahme wären Konsumgutscheine für die Bevölkerung. Damit das Geld auch bald in Umlauf gebracht wird, müssten sie zeitlich begrenzt sein. Ein sinnvoller Richtwert sind hier zum Beispiel 1.000 Euro pro Person. Damit helfen wir einerseits den privaten Haushalten, andererseits kommt das Geld den Betrieben zugute. Das wird aber für viele Unternehmen nicht reichen. Was also kann die deutsche Regierung unternehmen, um ein Massensterben der Betriebe zu verhindern? Eine Möglichkeit wäre, dass der Staat Anteile dieser Unternehmen kauft oder ihnen enorme Kredite gewährt. Doch dadurch ergibt sich eine Wettbewerbsverzerrung. Betriebe, die gut gewirtschaftet haben, erfahren einen Nachteil, wenn ihren finanziell weniger stabilen Konkurrenten unter die Arme gegriffen wird. Insgesamt bedeutet diese Maßnahme wohl langfristig weniger Wachstum und Wohlstand. Eine bessere Idee wäre, den Unternehmen und Selbstständigen das Geld zu bezahlen, das sie während der Ausgangsbeschränkungen oder während des künstlichen Wirtschaftskomas nicht eingenommen haben. Das ist gar nicht so kompliziert. Schließlich haben die Finanzämter von allen Unternehmen die Steuerdaten. Damit ließe sich errechnen, wie viel Gewinn sie im Vorjahr zur gleichen Zeit gemacht haben, um ihnen die Differenz zu diesem Jahr einfach zu erstatten. So wäre das Geld gerecht verteilt. Außerdem drängt es, ein sinnvolles Konjunkturprogramm aufzusetzen. In den vergangenen Jahren hat Deutschland zwar viel Geld ausgegeben, aber leider vor allem für Konsum statt für Investitionen. Die Folge ist ein fataler Investitionsstau. Schulen, Straßen, Breitbandnetze, das alles befindet sich in Deutschland in einem miserablen Zustand. Auch bei modernen Technologien ist Deutschland ins Hintertreffen geraten. Das Land ist zwar Exportweltmeister, doch es exportiert hauptsächlich Güter, bei denen es schon vor 100 Jahren führend war. Zum Beispiel Autos, Maschinen und Produkte der chemischen Industrie. Du merkst schon, wenn die Bundesregierung verhindern will, dass die Wirtschaft durch Corona abstürzt, muss sie sehr viel Geld in die Hand nehmen. Daraus ergibt sich die Gretchenfrage: Woher soll das Geld kommen? Den kriselnden Unternehmen und Privatleuten kann man es ja kaum abknöpfen. Blink Nummer 6. Die Finanzierung eines Konjunkturprogramms sollte durch Monetarisierung erfolgen. Deutschland ist wohlhabend und es gibt mehrere Möglichkeiten, woher die Bundesregierung das Geld für ein Konjunkturprogramm nehmen könnte. Die Möglichkeit, die viele Bürger bevorzugen, lautet: Lass doch die Reichen für die Krise zahlen, die haben sowieso zu viel. Theoretisch wäre das möglich, allerdings hat dieses Vorgehen einen entscheidenden Nachteil. Die anderen europäischen Länder würden nicht mitziehen. Deutschland würde dann als einziges Land in Europa die privaten Vermögen erheblich belasten und würde sich dadurch selbst einen enormen Standortnachteil verschaffen. Eine andere Option ist die klassische Wahl. Der Staat macht einen Haufen Schulden und stottert sie nach der Krise durch Sparmaßnahmen und Steuern wieder ab. Hierbei ist das Problem, dass die Sparmaßnahmen das Wachstum wieder einschränken. Und auch hier würden viele andere EU-Länder nicht mitmachen. Stattdessen sollte sich die deutsche Regierung für den Weg entscheiden, den auch die meisten anderen Länder gehen. Er heißt Monetarisierung. Einfach ausgedrückt bedeutet das: Der Staat darf in Zukunft direkt bei der Notenbank Kredite aufnehmen. Heute muss er dazu noch einen Umweg über die Geschäftsbanken gehen. Anschließend leiht sich die Regierung bei der Notenbank so viel Geld, wie sie braucht. Und dann erklärt die Notenbank, dass sie diese Schulden annulliert. Alternativ kann sie diese auch für 100 Jahre parken, sodass der Staat keine Zinsen und keine Tilgung bezahlen muss. Das klingt für Wirtschaftsleien ein wenig nach schwarzer Magie, funktioniert aber tatsächlich. Monetarisierung wurde auch in der Geschichte schon häufiger erfolgreich angewendet, um Volkswirtschaften aus einer Krise zu führen. Etwa für den US-amerikanischen New Deal in den 30er Jahren. Die Deutschen sind allerdings geradezu versessen darauf, die Staatsverschuldung niedrig zu halten. Doch jetzt müssen sie sich von der falschen Überzeugung verabschieden, dass Staatsschulden die Wurzel allen Übels seien, sonst fällt ihnen diese Einstellung auf die Füße. Denn es ist so gut wie sicher, dass die USA, Japan und mehrere EU-Staaten diesen Ausweg wählen werden. Wenn Deutschland das einzige Land ist, das nach der Krise mühsam seine Schulden abstottert, katapultiert es sich selbst aus der Liga der wirtschaftlich starken Nationen. Um den Ländern, vor allem in Europa, gerechte Chancen beim Neustart nach der Krise zu ermöglichen, sollte Deutschland außerdem darauf drängen, dass in jedem Land ein einheitlicher Wert monetarisiert wird, zum Beispiel 75% des BIP. Die Monetarisierung wird zwar etwas Inflation verursachen, aber diesen Preis sollte es wert sein. Blink Nummer 7. Deutschland sollte die Krise nutzen, um in Zukunft besser zu wirtschaften. Wenn es die Bundesregierung schafft, die deutsche Angst vor dem Schuldenmachen zu überwinden und die Kosten für den Neustart der Wirtschaft zu monetarisieren, steht einer gesunden ökonomischen Zukunft nichts im Wege. Anschließend sollte sie die Dynamik der Corona-Krise nutzen, um Deutschlands politisches und wirtschaftliches System endlich auf Vordermann zu bringen, damit das Land bei der nächsten Krise nicht wieder an den Rand eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs gerät. Dazu gehören zunächst die Konjunkturförderprogramme, von denen vorhin schon die Rede war. Anschließend sollte die deutsche Politik sich drei wichtigen Bereichen zuwenden. Der erste Bereich ist das Steuer- und Sozialsystem. Es muss einfacher und gerechter gestaltet werden. Momentan gibt es in Deutschland einen wahren Dschungel aus Abgaben und Transferleistungen. Eine Alleinerziehende mit 33.000 Euro Jahreseinkommen führt zum Beispiel heute pro Jahr 14.995 Euro Steuern und Sozialabgaben an den Staat ab und erhält dafür 14.330 Euro in der Form von diversen Unterstützungen wie Kinder- oder Wohngeld wieder zurück. Was dem Staat davon bleibt, sind die Kosten der Verwaltung der Umverteilung. Der Steuerzahlerin bleibt der Stress, sich um all das zu kümmern. Der zweite Bereich, den die Bundesregierung dringend reformieren sollte, sind die Bedingungen für die private Vermögensbildung und Sicherung. Die Deutschen sind nämlich nicht annähernd so wohlhabend, wie sie sein sollten. Das Medianvermögen deutscher Privathaushalte liegt bei 60.800 Euro. In Italien ist es mit 146.200 Euro mehr als doppelt so hoch. Und in Spanien mit beinahe 160.000 Euro sogar noch höher. Die Politik sollte dafür zum Beispiel dringend den Erwerb von Wohneigentum fördern, indem beim Kauf eines Erstwohnsitzes keine Transaktionskosten anfallen und die Finanzierung steuerlich abzugsfähig gemacht wird. Der dritte Bereich ist die Effizienz der staatlichen Verwaltung. Der Bundestag sollte verkleinert und die Zahl der Bundesländer reduziert werden. Der Staat sollte, wie jedes Unternehmen auch, eine ordentliche Bilanz aufstellen, sodass ersichtlich wird, welche Maßnahmen welche finanziellen Auswirkungen haben. Auch an anderen Stellen hat Deutschland unnötige Verwaltungsausgaben. Es ist zum Beispiel überflüssig, dass es 11 Ortskrankenkassen und 85 Betriebskrankenkassen gibt. Österreich zeigt, dass hier eine Reduzierung viel Geld spart. Es hat seine zuvor 21 Sozialversicherungsträger auf 5 reduziert. Deutschland muss sein Geld außerdem auch besser anlegen und wie andere Länder einen Staatsfonds auflegen, der das Geld geschickt investiert und professionell managt. Kurz gesagt, Deutschland braucht nicht mehr Staat, sondern einen effizienteren Staat. Blink Nummer 8. Wir müssen die Europäische Union und unsere Gemeinschaftswährung krisensicher umgestalten. Die Auswirkungen der Corona-Krise und mögliche Gegenmaßnahmen hast du jetzt kennengelernt. Ein wichtiges Thema haben wir aber bisher ausgeklammert: die EU und den Euro. Während der Corona-Krise hat sich jedes Mitgliedsland um seine eigenen Bedürfnisse gekümmert. Darunter hat die europäische Idee gelitten. Was muss passieren, damit Deutschland und Europa in Zukunft besser für Krisen gerüstet sind? Dazu muss der Euro reformiert werden. Das Grundproblem der Währungsunion ist, dass die beteiligten Länder vollkommen unterschiedliche Wirtschaften haben, die noch dazu zunehmend auseinanderdriften, anstatt sich einander anzunähern. Die Wettbewerbsfähigkeit, die Löhne und sogar die wirtschaftlichen Zyklen sind in den Euro-Staaten einfach zu unterschiedlich, um damit eine stabile, starke Währung zu bilden. Wiederholt schwächelnde Mitgliedstaaten zu retten, kann keine Dauerlösung sein. Eine mögliche Lösung wäre es, parallel zum Euro wieder die Lokalwährungen einzuführen, sodass sich wirtschaftliche Schieflagen in diesen Währungen abbilden würden. Eine andere Option wäre es, den Euro auf wenige starke zentraleuropäische Staaten zu beschränken, zum Beispiel Deutschland, Österreich, die Niederlande und vielleicht noch Frankreich. Auch die EU hat, wie der Euro, die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllt. Europa ist nicht zum neuen Weltwirtschaftswunder aufgestiegen. Stattdessen hinkt es in immer mehr Bereichen den USA und Asien hinterher. In der EU gibt es weniger Patente, weniger Technologiekonzerne, weniger Elite-Unis und sie verliert an Wettbewerbsfähigkeit. Die Corona-Krise hat gezeigt, dass Brüssel Europa nicht einheitlich führen kann. Daher sollte sich die EU auf weniger Aufgaben als bisher konzentrieren und diese dafür demokratischer und transparenter regeln. Vor allem die Regulierung des Binnenmarktes, die Sicherung der Außengrenzen sowie die Verteidigung sind Bereiche, die hier sinnvoll erscheinen. Auch die Zuwanderung könnte europaweit geregelt werden. Dabei sollte die Bundesregierung darauf drängen, dass vor allem qualifizierte Arbeitnehmer einwandern dürfen. Alle anderen Bereiche sollten wieder dezentralisiert werden, sodass die Entscheidungshoheit bei den einzelnen Mitgliedstaaten liegt. Grundsätzlich braucht Europa einen gesunden Wettbewerb zwischen seinen Ländern und weniger Bürokratie. So könnte ein wirtschaftlich starkes Europa entstehen, das der nächsten Krise gelassen entgegensieht. Die Kernaussage dieser Blinks, die du gerade gehört hast, ist, dass die deutsche und die weltweite Wirtschaft schon vor der Corona-Krise schwer angeschlagen waren. Einer der Hauptgründe dafür war, dass übermäßig viele Kredite aufgenommen wurden. Die Corona-Krise bringt dieses System ins Wackeln. Wenn Deutschland eine schwere Wirtschaftskrise verhindern will, muss der Staat schnell und entschlossen handeln, um Konsum und Produktion wieder anzukurbeln. Der Euro sowie die Europäische Union müssen reformiert werden. Die finanziellen Mittel, um die Krise zu bewältigen, sollten durch Monetarisierung bereitgestellt werden. Das waren die Blinks zu Coronomics von Daniel Stelter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.